Das ist schon eine eigenartige Spannung, die wir da gerade gesungen und gehört haben. Da geht's um Milch und süße Kost in dem Lied. Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Und dann der Bibeltext, diesmal nach Markus, überhaupt nicht die gute Nachricht. Das ist das kürzeste Evangelium, das wir haben. Und es erscheint oftmals sehr bedrohlich und finster, hat irgendwie die Tendenz, dass uns die Hoffnung geraubt wird. Es schürt fast die Angst, dass es am Ende doch nicht alles gut wird, sondern dass die Finsternis die Oberhand gewinnt und alles Licht des Lebens zudeckt. Der tote Leichnam Jesu, der wurde verschenkt. Er hat keinen Wert mehr und er wird schließlich nach diesem unsäglichen Leidensmartyrium in ein dunkles Felsengrab gelegt. Ein großer Stein wird vor die Gruft gewälzt und verdunkelt damit alle Hoffnung, die dieser Jesus einmal verströmt hat. Seine Nachfolger, das haben wir ja gerade gelesen, können nur abseits stehen und hilflos von Weitem zuschauen. Dieser brutalen Machtdemonstration sind sie nicht gewachsen. Das ist typisch für die Erzählweise von Markus. Es ist gut nachvollziehbar, dass die meisten von uns lieber den Lukas lesen oder Johannes oder auch Matthäus. Ihre Evangelien erscheinen da häufig wesentlich heller und hoffnungsvoller. Was passiert hier tatsächlich? Was ist eigentlich die Wirklichkeit hinter dieser Kreuzigung, die geistliche Wirklichkeit? Ich glaube, diese Kreuzigung unterscheidet sich fundamental von allen anderen zahllosen Kreuzigungen, die die Römer damals durchgeführt haben. Übrigens, es ist ja auch die einzige Kreuzigung, die Milliarden von Menschen auf der Erde bis heute ergreift. Und die sogar einen Sendeplatz auf RTL gekriegt haben, richtig lange, und auch anderen Sendern im Fernsehen. Rein äußerlich war sie wie alle anderen Kreuzigungen. Vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Der Pilatus war ja ganz erstaunt darüber, dass Jesus schon tot war. Aber trotzdem war sie ganz anders. Kreuzigung, das ist erstmal das Mittel der Römer gegen Aufständische. Insbesondere in der Region des alten Israels, wo sie auf den Messias gewartet hatten, der ja ein neues Israel aufrichten sollte, ohne die Römer so die Hoffnung. Und darum gab es auch diese Frage in Markus 15, Vers 2. Bist du der König der Juden? Also im Klartext, Pilatus hatte Angst, dass Jesus dieser neue König werden würde, der Israel dann von den Römern befreit, und das durfte nicht geschehen. Es gab so eine Bewegung, Zeloten nannten sie sich, die waren bereit, alles auf sich zu nehmen, damit endlich diese Gottesherrschaft anbricht. Sie waren Gotteseiferer, die im Widerstand starben. Daher kommt auch die Formel, das Kreuz auf sich nehmen. Gott, so ihr Gedanke, wird ihnen dann im kommenden Weltgericht nachher Recht geben. Sie starben für eine gerechte Sache. Und nicht wenige dabei verfluchten noch beim Sterben die römischen Besatzer, als sie dort am Kreuz hingen. Doch Jesus, wer bei dem Text aus Markus aufmerksam zugehört hat, merkt, wir erfahren eigentlich kaum etwas über Jesus. Er ist zwar Hauptperson, aber er verschwindet geradezu in dem Text. Er ist immer nur derjenige, mit dem etwas gemacht wird. Immer wieder geht es um die anderen, was sie machen. Und Pilatus tut dies oder jenes oder die Hohenpriester. Oder dann heißt es auch nur ganz einfach sie. 7 Verse hintereinander fangen so an und einige andere auch. Hört euch das mal an. Vers 1, und sie banden Jesus, führten ihn weg, überlieferten ihn, und sie schrien, kreuzige ihn, und sie legten ihm ein Purpurgewand an. Sie setzten ihm eine Dornenkrone auf, Vers 17 bin ich jetzt, und sie fingen an, ihn zu grüßen. Eigentlich, sie verhöhnten ihn. Und dann Vers 19, sie schlugen ihn, sie spuckten ihn an. Vers 20, sie verspotteten ihn, sie zogen ihn aus, sie führten ihn, sie bringen ihn hin, sie geben ihm, sie kreuzigen ihn, sie verteilten seine Kleider. Vers 29, sie lästerten ihn. Vers 31, sie spotteten ihn. Und Vers 32, sie verschmähten ihn. Was für eine geballte Bosheit und Gewalt, die sich hier an Jesus entlädt. Und er lässt alles mit sich geschehen. Was erfahren wir von ihm in diesen dunklen Stunden? Auf Pilatus' Frage antwortet er mal: Bist du der König der Juden? Und da sagt er lediglich: Du sagst es. Markus 15, Vers 2. Und danach heißt es, er antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Jesus wehrt sich nicht, widerspricht nicht. Er lässt alles mit sich geschehen. Das Letzte, was Markus uns hier über Jesus mitteilt, ist dieser laute Ausruf: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Offensichtlich, so stirbt kein Zelot. Und dann schreit er noch einmal laut auf und stirbt. Was bleibt es von ihm? Ein Schrei nach Gott. Am Ende liegt da ein toter, gequälter und geschundener Leichnam in der finsteren Gruft. Das ist das, was diese Kreuzigung so einzigartig macht. Die Zeloten sind völlig mit ihrem Eifer im Einklang am Kreuz gestorben. Sie wollten das Kommen des Reiches Gottes mit Gewalt provozieren. Und so waren sie für eine gerechte und höhere Sache unterwegs, bis in den Tod für ihren Gott. Sie waren mit sich und Gott im Reinen. Ganz anders Jesus. Er erlebt die unendlichen Qualen der Gottverlassenheit. Sein Leben, wenn wir uns mal daran zurückerinnern, war ja ein Leben in der einzigartigen Gottesgemeinschaft. Und deshalb ist sein Sterben eine einzigartige Gottesverlassenheit. Mancher hat schmerzhafte Erfahrungen tatsächlich, wenn wir von Vaterliebe reden. Nicht jeder leibliche Vater ist mit Liebeserfahrungen verbunden, die man hat. Aber genau diese Schwierigkeit hat Jesus hier, die von ihm am Kreuz erfahrene Gottes Verlassenheit ist zutiefst eine Vaterverlassenheit. Jesus macht hier eine Erfahrung, die er zuvor noch nie in seinem Leben gemacht hat. Dieser Vater entzieht sich ihm. Er verliert die Gemeinschaft mit ihm. Das ist für ihn ein erschütternder Widerspruch zu dem Erfahrungswissen seiner ganzen Lebensgeschichte, eben dass Gott nicht fern, sondern nahe ist, nicht richtend, sondern gnädig und voller Erbarmen ist. So wie er nun Gott am Kreuz erlebt, ist doch Gott eigentlich nicht, ist doch Gott eben nicht, diese Verlassenheit. Paulus bringt diese nahezu traumatische Erfahrung von Jesus in Römer 8, Vers 32, scharf auf den Punkt. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Das Wort hingegeben, mein Verwerfen, Preisgeben, Verstoßen, dem Tod und seiner Macht ausliefern. Genau das tut der Vater mit seinem Sohn am Kreuz für uns alle. Das ist der Ort, wo Jesus von seinem Vater verworfen und den Todesmächten ausgeliefert wird. Aus dieser Lichtgestalt, die das Anfang des Gottesreiches verkündigte und uns einen liebenden Vater vor Augen malte, wird ein Verworfener, ein Verstoßener und ein Verlassener. Das ist der ganze Schrecken des Kreuzes mit sogar kosmischen Ausmaßen. Ab 12 Uhr mittags kommt eine Finsternis über das ganze Land. Übrigens, der Vater verlässt hier den Sohn. Und beide leiden auf ihre Weise, nicht nur der Sohn. Denn die Vaterlosigkeit Jesu steht die Sohneslosigkeit Gottes gegenüber. Stirbt der Sohn, stirbt der Vater in seiner Eigenschaft, Vater zu sein. Darum ist das der dunkelste Moment in der Geschichte, die es überhaupt gibt. Und gleichzeitig der schönste Moment der Geschichte. Denn er ist der große Liebesbeweis Gottes. Wer liebt, ist nämlich leidensfähig. Und er nimmt Leiden auf sich für die, die er liebt. Und weil Gott vom Wesen her Liebe ist, darum ist er auch leidensfähig. Wäre Gott leidensunfähig, dann wäre er auch liebesunfähig. Wenn er aber fähig ist, uns zu lieben, dann öffnet er sich auch unseren Nöten und unseren Leiden, die ihm diese Liebe zu uns einträgt. Gott ist nicht fern und apathisch und sieht dann, her, da stirbt jetzt mein Sohn, sondern voller Leidenschaft und darin leidensbereit. Und dieses Leiden ist eigentlich ein dreifaches Leiden, wie es der Theologe Jürgen Moltmann einmal hervorgehoben hat. Da geht es um das Leiden mit uns, an uns und für uns. Gott leidet mit uns. Er leidet mit uns an allen Nöten, Verzweiflungen und Herausforderungen unseres Lebens. Deine Not lässt ihn nicht unberührt. Und er leidet an uns. Er leidet an dir und mir mit allem, was wir in unserem Leben an Unheil, Verletzungen und Schuld hervorbringen. Und er leidet in Jesus für uns. Er nimmt deine und meine Schuld und Gottverlassenheit auf sich, um uns in die Gemeinschaft mit dem Vater zu führen. Die Leiden Jesu am Kreuz sind die Leiden des leidenschaftlich liebenden Gottes für uns. Jesus leidet für uns genau darin, dass er von seinem Vater dahingegeben, verworfen und preisgegeben wird, damit wir eben auch genau das nicht erfahren. Indem der Vater eben seinen Sohn nicht verschont, verschont er uns. Damit wir im wahren Sinne des Wortes nicht gottlos und gottverlassen bleiben und enden, verlässt der Vater seinen Sohn, um dir und mir Vater zu werden. Gott hat sich also selbst verlassen, indem der Vater den Sohn am Kreuz verlässt. Ihr habt Steine am Anfang des Gottesdienstes bekommen. Sie sind Zeichen für das, was uns belastet, was uns leiden lässt. Und genau das ist es, was wir an das Kreuz mitnehmen können. Wir wollen nun eine Zeit haben, in der wir ein Instrumentalstück hören werden und bewusst dabei drüber nachdenken, was meine Leiden sind. Auch Schuld kann ein Leiden sein. Was wir dort haben. Woran leidest du? Nimm den Stein in die Hand, der ja eine Belastung darstellte. Beim Abendmahl konnte man gar nicht so einfach Abendmahl nehmen, weil man eben doch von dem Stein irgendwie gestört wurde. Und denk drüber nach, wofür dieser Stein in deinem Leben stehen könnte, was deine Leiden sind, während wir auf dieses Musikstück hören. Thank you. Eigentlich ist es nicht nur ein einzelner Stein, den wir mit uns rumtragen. Eigentlich ist es meistens, dass man eher einen ganzen Rucksack voller Steine hat, die einen runterdrücken und schwer sind und im Leben wirken. Und das Schöne ist, dass wir diese Steine am Kreuz ablegen können. Dass wir sie unserem Herrn bringen können. Und dann der Rucksack immer leichter wird. Das Überraschende ist, wenn wir die Steine rausgepackt haben, dann werden wir sehen, dass da Platz drin ist. Dass wir plötzlich feststellen, wir sind in Gemeinschaft und dafür sollen die Gummibärchen stehen, die hier in einer Tüte in einer größeren Gruppe zusammen sind. In 1. Korinther 9, 1, Vers 9 heißt es, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Er ist nicht am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden. Da werden wir uns Ostern mehr mit auseinandersetzen. Aber wir sind nicht alleine in dieser Welt unterwegs, sondern werden merken, da sind noch andere mit uns unterwegs. Und da ist mein Herr und mein Gott mit mir unterwegs. Wir werden feststellen, dass da noch mehr drin ist. Wir werden von unserem Herrn geschützt. Deshalb habe ich hier Sonnenmilch reingetan. Ich habe lange überlegt, was kann man nehmen, was Kleines und was auf Schutz hindeutet. Ein ganzes Schild hier reinzutun, vielleicht nicht, aber so eine kleine Sonnenmilch, die einen vor Sonne schützt, so weiß ich, dass der Feind mir jetzt nichts mehr anhaben kann, wenn ich die Steine abgegeben habe, weil ich Gott dabei habe. 2. Thessalonicher 3, Vers 3 heißt es, aber der Herr ist treu, er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Er ist derjenige, der mit uns unterwegs ist. Überraschenderweise haben wir dann auch einen Schlüssel dabei. Es ist unser Herr, der uns Freiheit schenkt. Wir sind nicht mehr gebunden, wir müssen nicht mehr die schweren Steine schleppen, sondern wir haben einen Schlüssel gefunden für unser Leben, für diese Welt, für das, wo es verschlossene Türen sind. Ich bin nicht mehr Gefangener meiner Schuld. Ich bin nicht mehr mit Handschellen irgendwo gefesselt und eingeengt. Offenbarung 21, Vers 7 steht, wer überwindet, wird dies ererben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wir werden große Erben sein und seinen Reichtum bekommen. Und dann gibt es noch zwei ganz besondere Dinge. Das Größte an der Sache ist die Vergebung. Dafür habe ich eine weiße Rose mitgebracht, die uns daran erinnert, der Herr ist es, der uns Vergebung schenkt, dass wir eben keine Steine mehr rumschleppen müssen, sondern weiße Rosen tragen können als Zeichen dafür. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und zusätzlich, ich habe es als einen kleinen Leuchtstern mitgebracht. Das Thema ist eigentlich das Thema von Ostern. Es ist die Auferstehung und die Ewigkeit, in die er uns hineinsetzt. Ich kann mit Gott die Ewigkeit zubringen. Petrus, Johannes, Markus und alle anderen, sie sind nicht tot und verrottet, sondern wir können sie treffen in der Ewigkeit. Wir können gemeinsam mit ihnen die Ewigkeit zubringen. Deshalb die Leuchtsterne, sie sind noch für uns fern wie die Sterne am Himmel, die wir auch nicht erreichen können. Aber wir wissen, sie sind da und es gibt sie. Unser Wissen über den Tod und was danach kommt, ist auch sehr begrenzt. Aber wir wissen, dass es da was gibt und dass es auf uns leuchtet. Diese Ewigkeit strahlt zu uns. In Johannes 6, Vers 51 steht, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. So sagt Jesus. Deshalb möchte ich euch jetzt einladen, hier nach vorne zu kommen, eure Steine dort abzulegen und dann hier hinter ich habe noch ganz viele Rosen mitgebracht. Und wer das Plastik nicht so schön findet, gibt es auch echte. Es gibt ah, das passt noch mit der Kerze gerade. Da hat der Herr schon ein Auge drauf. Und auch Gemeinschaft gibt es ganz viel. Kommt nach vorne und bringt eure Steine und nehmt mit, was ihr davon wollt. Den Schutz, die Freiheit, die Gemeinschaft, die Vergebung. Nehmt es mit, es ist reichlich da. Ihr müsst nicht leer vom Kreuz weggehen.